Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und heute ist bei mir mein Kollege Alexander Brock. Hallo Alexander.
Grüß dich Franziska, hi.
Sehr schön, dass du Zeit gefunden hast und uns eine sehr spannende Geschichte, einen spannenden Fall mitgebracht hast, der auch sehr aktuell ist. Der ist nämlich erst im Oktober 2022 passiert. Viele erinnern sich vielleicht auch noch dran, also NürnbergerInnen und Nürnberger. Da gab es nämlich einen riesigen Polizeieinsatz in der Südstadt. Was ist denn damals passiert?
Ja, also es war der 24. Oktober. Also es ist wie bei vielen Einsätzen, wenn ich Bereitschaft habe, dass es nachts passiert. Nachts 23 Uhr um den Dreh habe ich die Alarmierung aufs Handy bekommen und war eigentlich schon dabei, mich bettgehfertig zu machen. Bin dann ins Auto gehechtet, weil es per SMS hieß, dass dort Schüsse gefallen sind, und zwar im Bereich Landgrabenstraße in der Südstadt. Ich bin ins Auto dorthin gefahren, es hat angefangen auch zu regnen. Es gab zwei Polizeisperren. Gleich bei der ersten wurden die Fahrzeuge angehalten, bei der zweiten dann auch die Fußgänger. Und ich habe meinen Wagen abgestellt und habe gleich dort mal nach dem Pressesprecher gefragt und bin dann in Richtung Landgrabenstraße, Ecke Gabelsberger Straße gegangen, und da war auch schon ein großes Polizeiaufgebot. Also ich habe im Nachhinein erfahren, dass 100 Einsatzkräfte da unterwegs waren im gesamten Stadtteil und jemanden gesucht haben. Und dieser jemand, der heißt A. Punkt, also den vollen Namen, den können wir nicht nennen, aus Persönlichkeitsschutzgründen. Und dieser A. Punkt war auf der Flucht und der war verdächtig, auf zwei Männer geschossen zu haben. Ja, also es war viel los auf der Straße. Menschen, die mit Handys gefilmt haben, die telefoniert haben, die sich unterhalten haben, sehr viel Aufregung, Pressevertreter, Agenturen, Fotografen, die dort versucht haben, Bilder einzufangen. Und der Verkehr war natürlich unterbrochen. Die Landgrabenstraße ist ja eine sehr stark befahrene Straße. Eine Straßenbahn stand dort auch, bewegte sich keinen Zentimeter. Und ich habe halt erfahren, dass die Straßenbahn dazu diente, der Polizei dazu diente, die Zeugen, die sie aufgegriffen haben, dort zu befragen. Das ist ein geschützter Raum gewesen für die Ermittler, um dort eben dann die Informationen zu kommen, die jetzt gerade aktuell wichtig waren für die Ermittlungen. Das war aber nicht alles. Die Straßenbahn diente auch dazu als Sichtschutz, weil dahinter befanden sich ja die Opfer. Dieser A-Punkt hat muss man vorsichtig sein, es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung, soll mit einer Schusswaffe auf zwei Männer geschossen haben. Um das Leben eines Mannes hat der Notarzt da auch kräftig gekämpft. Mit dem Rettungswagen ist das Opfer dann auch, das ist ein 30-jähriger Südstädter gewesen, in die Klinik gekommen, aber im Klinikum erlag er dann seinen Verletzungen. Das zweite Opfer war auch schwer verletzt, lag da am Boden und überlebte dann aber diesen Angriff. Und vor dem Hintergrund stand die Straßenbahn da, dass man also diese Szenerie einfach nicht so ohne weiteres beobachten kann, dass die Menschen einfach auch geschützt sind, die Leute, die Rettungsdienste dort auch ungestört arbeiten können.
Zu dem Zeitpunkt, den du jetzt beschrieben hast, was wissen wir da über die drei Beteiligten an der Geschichte?
Der flüchtende A, 28 Jahre zu dem Zeitpunkt alt, hat wohl auch seine Waffe verloren. Die Polizei hat diese sichergestellt.
Also am Tatort noch.
Am Tatort selber. Und er kannte die beiden, auf die er geschossen hat. Und das hat sich dann im Lauf der Ermittlungen und meinen Recherchen dann die Tage drauf dann auch ergeben, dass die drei in einem dubiosen geschäftlichen Verhältnis standen. Und es soll wohl da um Geld gegangen sein, und daran hat sich dann ein Streit entzündet. Also geschäftliche Dinge sind da wohl nicht so gelaufen, wie A sich das vorgestellt hatte. Und in einer Sportsbar, einer relativ neuen Sportsbar dort an der Landgrabenstraße. Da haben sich die drei öfter mal aufgehalten, auch Wochen vor der Tat auch schon. Und auch an diesem Abend, und dort soll sich der Streit auch entzündet haben. Also es ging um Geld und die Emotionen schlugen hoch und dieser A hatte eine Waffe dabei und vor der Tür dieser Sportsbar, also ein paar Schritte weiter vor dem Fenster eines Friseursalons, gab er dann die Schüsse auf die beiden Männer ab und flüchtete. Das Ganze hat sich dann später erwiesen, dann auch von einer Kamera, die dort angebracht war, aufgenommen.
Weiß man, in welchem Geschäftsfeld die sich so bewegt haben? Weil du sagtest, so dubiose Geschäfte?
Auch das ist noch Teil der Ermittlungen und da sagt die Staatsanwaltschaft dazu im Augenblick nichts. Aber zu dem Zeitpunkt, es soll um eine Shisha-Bar gegangen sein in Gostenhof, die drei verkauft haben. Es soll weiterhin um Shisha-Tabak gegangen sein, um den Vertrieb davon. Dieser A-Punkt hat wohl angeblich auch mitgemischt bei Corona-Testzentren. Das ist alles ein bisschen vage jetzt, ne? Mhm. Aber was relativ gesichert ist, ist, dass dieser 28-jährige A-Punkt eine Art, Inkasso-Unternehmen aufbauen wollte. Also Inkasso, das klingt so offiziell und förmlich, aber tatsächlich ist aber auch keine Schutzgeldgeschichte gewesen, sondern es ging darum, Geld einzutreiben von türkischen Geschäftsleuten, die bei irgendjemandem Schulden hatten. Und die Auftraggeber, und es gab auch tatsächlich den einen oder anderen Auftraggeber, haben diesen A-Punkt eben beauftragt, Gelder einzutreiben. Und in einem Fall soll ein Friseur bedroht worden sein, auch von ihm. Also er schreckte wohl auch nicht da zurück vor Gewaltandrohungen. Ja? Mhm. Also das hat man ja dann eben auch an diesem Tatabend gesehen, dass da die Zündschnur recht kurz ist bei dem. Und er ist ja auch entsprechend ausgerüstet gewesen. Und das geht halt stark ins Mafiöse rein, also aus meiner Sicht. Der Begriff selber ist nie von der Polizei verwendet worden, aber es geht halt in die Richtung organisierte Kriminalität. Also da war A-Punkt dabei, etwas aufzubauen und die beiden, ich sage jetzt mal Komplizen oder Bekannten, die er da hatte, die spielten da eine gewisse Rolle. Die haben ihm mit Sicherheit auch bis zu einem bestimmten Punkt geholfen, bis zu einer Unstimmigkeit, die eben, da ging es eben da ums Geld, die dann eben zu diesem Streit führte und eben dann eben auch zur Folge dann die Todesschüsse hatten.
Du warst kurz nach den Ereignissen auch quasi am nächsten Tag oder die Tage danach in der Landgrabenstraße unterwegs, hast versucht, Gespräche zu führen mit Leuten. Was war denn dein Eindruck? Wie ging es den AnwohnerInnen da?
Also es ging gar nicht um die Anwohner, die dort lebten, sondern mehr um die Geschäftsleute. Ich wusste ja, diese Sportsbar war es, da bin ich reingegangen. Nebendran zwei Friseursalons, auch da bin ich reingegangen und habe mit den Leuten gesprochen. Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass die Zurückhaltung da recht groß war. Also ich bildete mir schon ein, dass da eine gewisse Angst oder Furcht auch vorherrschte, weil es war klar zu dem Zeitpunkt, dieser A-Punkt war immer noch auf der Flucht. Und die Polizei hat auch vor diesem Mann gewarnt, er könnte bewaffnet sein. Und in der türkischen Community in der Südstadt wusste man auch von seinem Verhalten und seinen Drohgebärden und seinem Geschäftsmodell, in Anführungszeichen, was er da aufgebaut hat. Und das hat viele nach wie vor dort sehr verunsichert. Also ich spreche jetzt ausschließlich von der türkischen Community. Und so sind mir die Leute da auch begegnet. Also beispielsweise ein Friseurbesitzer, da bin ich reingegangen, da hat ein Kunde angefangen zu erzählen, ein bisschen was zu erzählen und der wurde dann auf Türkisch dann gleich ein bisschen zurechtgewiesen. Ich habe es nicht verstanden, was er gesagt hat, aber von da an waren alle Kunden still. Also es war klar, es war eisige Stimmung dann, war klar, hier ist was gesagt worden auf Türkisch, was den Informationsfluss dann radikal unterbrochen hat. Ich bin dann auch wieder gegangen, weil da keine weiteren Informationen zu mir kamen. Ich bin dann in die Sportsbar auch rein, weil die war offen und da saßen fünf Männer an einem Tisch vor Kaffeetassen und dann zwei Tische weiter eben noch ein Grüppchen Frauen. Und auch da, also bedrückte oder drückende Stimmung, ist keine Musik in der Sportsbar, da läuft normalerweise, dann laufen irgendwelche Sportereignisse auf Monitoren, alles still, alles aus. Die Menschen waren gerade bleich und das war klar, da sitzt der Inhaber und mit ein paar Leuten und die haben diese Nacht Revue passieren lassen und der hat mir dann auch gesagt, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, wir sind alles Betroffene und wir werden ihnen dazu nichts sagen. Und das hat er auch mit einem bestimmten Nachdruck gesagt. Da war für mich klar, okay, ich gehe jetzt mal besser, weil weitere Bohrerei hätte wahrscheinlich eher, hätte nichts gebracht und vielleicht die Leute auch noch ein bisschen aufgebracht, das weiß ich nicht. Also das war so die Grundstimmung, die jetzt tags drauf dort in diesem Bereich herrschte.
Wie gingen die Ermittlungen dann weiter?
Die Polizei selber hat sich natürlich bedeckt gehalten. Es wurde erstmal eine sogenannte Ermittlungskommission gegründet. Das waren etwa 50 Beamtinnen und Beamte. Ein paar Tage später dann eine Sonderkommission. Eine Sonderkommission hat ein größeres Gewicht. Es waren da bis zu 40 Ermittlungsbeamtinnen und Beamte dort auch tätig. Und diese SOKO nannte sich Graben. Es hat also, ich glaube, 3 oder 4 Tage nach dem Vorfall gingen die Behörden dann auch mit einer offiziellen, mit einer Fahndung raus, mit einer Personenfahndung. Es wurde das Bild von dem Flüchtenden veröffentlicht. Viele unserer Hörer Hörerinnen können sich da vielleicht noch dran erinnern. Das Alter, also die ganzen persönlichen Daten, viele persönliche Daten auch, woher er stammt. Er stammt nämlich zusammen mit dem zweiten Opfer, das schwer verletzt die Tat überlebt hat, aus Manisa. Das ist circa 40 Kilometer von Izmir weg. Also das sind beides türkische Staatsangehörige. Und es hat nichts gebracht. Also der Mensch blieb untergetaucht. Oder oft ist es so, dass es wirklich ein paar Stunden dauert und schon klingelt bei der Polizei das Telefon. Und jemand hat diesen oder jenen Menschen, dessen Bild gerade im Umlauf ist, kann diesen Menschen identifizieren. Aber in dem Fall hat das nicht gefruchtet. Also da kam nichts zurück.
Warum war das so?
Gute Frage. Da kann ich jetzt nur vermuten. Zum einen hatten die türkischen Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht den Mann kannten, Angst vor dem. Er war, wie gesagt, brandgefährlich. Und zum anderen war er hier auch nicht bekannt. Also er lebte, das hat sich im Nachhinein herausgestellt, erst seit April 2022 hier in Nürnberg oder in Deutschland erstmal und dann später erst in Nürnberg, hat im Juni dann einen Asylantrag gestellt. Also er war hier vom Gesicht her nicht groß bekannt. Mhm. Also auch das spielt da sicherlich eine Rolle. Und wie sich später herausgestellt hat, flüchtete er, also hielt er sich nach der Tat in Nürnberg wohl auch nicht mehr allzu lang auf. Er flüchtete wohl recht rasch dann schon Richtung Süden. Auf welchen Wegen auch immer, das weiß vielleicht die Polizei mittlerweile. Aber wie wir ja wissen, ist er im Ende Januar dann im italienischen Rimini in einem Hotel dann festgenommen worden von den italienischen Sicherheitsbehörden.
Wie geht's jetzt weiter mit ihm?
Er wurde also in dem Hotelzimmer festgenommen. Der hat wohl zu dem Zeitpunkt geschlafen. Die sind recht früh da rein. Man hat bei ihm gefälschte Papiere gefunden, einen griechischen gefälschten Ausweis, eine weitere Schusswaffe, eine Glock mit 2 Magazinen, 14 Patronen. Er hatte noch ein bisschen was vor, angeblich. Also es gibt sicher hinter Frauen, hinter Männer, die ihm das Ganze ermöglicht haben. Alleine hätte er das nicht geschafft, da nach Italien zu kommen und natürlich mit der entsprechenden Ausrüstung. Sind die ganzen Handys, er hat viele Handys gehabt, die sind sichergestellt worden, werden derzeit immer noch ausgewertet von Digitalforensikern. Also die SOKO Graben, das kann man jetzt noch dazu sagen, die existiert immer noch, beendet ihre Arbeit nicht mit der Festnahme, sondern es geht jetzt auch darum, ja, woher hat denn der die Waffen gehabt? Wer hat ihm geholfen? Was für Spuren führen wohin? Man kann auch ablesen, dass es hinter Männer oder hinter Frauen gab, also entsprechende Unterstützer. Kann man daran ablesen, dass kurz nach der Tat er wohl auch in Frankfurt war, also noch ehe er in den Süden dann floh. Und die Polizei konnte diese Spur nachvollziehen und es gab dort Durchsuchungen in 3 Objekten, unter anderem auch in einer Gartenkolonie. Man fand nichts, weil er längst schon auf dem Weg Richtung Süden war. Aber es zeigt, dass es einige Unterstützer gab. Und es stellte sich, und das hat auch die Polizei dann später bestätigt, es stellte sich heraus, dass er seitdem er in Deutschland war, auch sukzessive daran gearbeitet hat, ein Netzwerk hier in Deutschland aufzubauen, das ihn trägt. Ja, es gab diverse Durchsuchungen in Ulm, in Fürth, in Nürnberg, in Bayreuth, in Frankfurt. Hat alles nichts gebracht. Das ein oder andere wurde sicherlich auch sichergestellt an Beweismaterial. Aber er war 3 Monate war der unterwegs und konnte nicht geschnappt werden.
Also, ja.
Genau. Also derzeit ist er in Untersuchungshaft. Es hat nicht lange gedauert, dass die Behörden ihn überstellt haben, die italienischen Behörden, an die bayerischen Behörden. Er ist jetzt irgendwo in einer bayerischen JVA und wartet auf seinen Prozess. Eine Anklageschrift gibt es noch nicht. Ermittlungen laufen im Hintergrund noch. Und es kann auch noch ein bisschen dauern, bis da ein Prozesstermin anberaumt wird.
Du als Polizeireporter bist jetzt nicht nur bei so Einsätzen vor Ort, also wenn was passiert ist, sondern du hast auch eine andere Aufgabe. Und zwar warst du auch bei der Beisetzung des Opfers.
Ja, da war ich dabei. Die war ja eine Woche oder 2 Wochen später. Der Leichnam wurde ja erstmal obduziert, dann musste man warten, bis der freigegeben wurde. Und dann gab es eben die Beerdigung am Südfriedhof. Es war ein schöner Herbsttag, die Sonne schien und das Ganze fand statt unter einem sehr großen Polizeiaufgebot. Sowohl Zivilbeamte als auch uniformierte Beamtinnen und Beamten waren unterwegs und haben den Südfriedhof, also die Zugänge, abgesichert. Ich kam hin und es waren ungefähr 200 Teilnehmer mit dabei, Teilnehmerinnen. Es wurden dann so kleine Buttons verteilt.
Du hast einen gerade in der Hand.
Genau, ich habe einen mitgebracht. Da ist der Name des Opfers genannt. Wir nennen ihn mal Ö-Punkt. Und da liest man dann auch, von wann bis wann er gelebt hat. Und das sieht man, ja, dass er gerade erst 30 Jahre alt geworden ist. Also der hätte noch sein ganzes Leben vor sich gehabt oder einen Großteil seines Lebens, sagen wir mal. Ja, ein netter junger Mann, sieht sympathisch aus, er lächelt, er hat einen Vollbart, die typische Kurzhaarfrisur mit den Haaren oben, kariertes Hemd an, Foto ist schwarz-weiß. Ja, das wurde verteilt an die Leute in Gedenken an ihn. Verteilt wurde auch von den Bestattungsbehörden ein Verbot, also es gab die Auflage, dass dort weder gefilmt noch fotografiert werden darf, aus Pietätsgründen. Und es ist eine muslimische Beerdigung gewesen. Da am Südfriedhof gibt es extra einen Abschnitt für Mitbürgerinnen und Mitbürger mit muslimischen Glaubens. Und dort wurde er dann auch beigesetzt. Am Grab stand der Papa, der kam aus Düsseldorf, extra angereist. Und er rauchte die letzte Zigarette mit seinem Sohn am Grab, sichtlich bewegt. Die Mutter geweint und mit dabei auch seine Frau, Witwe, mit dem kleinen Kind. Er war Vater mit der Tochter und sie war auch schwanger, seine Frau. Erwartet also ein weiteres Kind von ihm und das Ganze war eine sehr traurige Angelegenheit. Mhm. Ja.
Wie ist es für dich so, wenn du bei sowas dabei bist? Das ist ja sowas ganz Intimes eigentlich, aber es ist auch deine Aufgabe, da zu sein und zu berichten. Wie fühlt sich das so an?
Ich bin natürlich nicht so in Trauer gewesen wie die Angehörigen, aber es hat mich schon sehr berührt, das Ganze. Es ist ein junger Mensch gestorben und er hinterlässt eine Familie. Das ist halt einfach sehr bedrückend, das Ganze. Nichtsdestotrotz nutze ich solche Gelegenheiten auch, ein bisschen zu fragen am Rande. Natürlich ganz vorsichtig. Als Journalist muss man da mit Fingerspitzengefühl herangehen. Es war auch die Pressestelle der Polizei mit dabei, die konnte da auch noch ein bisschen was erzählen. Also wie viele Polizeibeamte da im Einsatz sind und warum vor allen Dingen auch. Und das Warum hing auch mit der ganzen unsicheren Lage zusammen, weil niemand wusste zu dem Zeitpunkt, wo hält sich der A auf, dieser 28-Jährige. Ist der noch bewaffnet, wovon man ausgehen musste, hat sich ja dann auch später erwiesen, dass er da auch an Waffen kommt. und was hat er vor, weil sich gezeigt hat, in sozialen Netzwerken auf der Flucht hat er ja ein paar Informationen, ein paar Botschaften noch abgesetzt, und zwar auch Botschaften an Leute, mit denen er in Anführungszeichen noch Rechnungen offen hat. Also ging die Angst, die Furcht auch um, dass hier noch Vergeltungsschläge verübt werden und noch deswegen die Zivilpolizei dort vor Ort, die sich da unter die Menge gemischt hat, und eben auch die uniformierte Polizei an den Eingängen. Und das Ganze war ja für mich eine ganz besondere Situation. Es war auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite aber auch natürlich sehr interessant. Ich durfte auch mal bei so einer muslimischen Bestattung dabei sein. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen.
An dem Abend, als das passiert ist, gingen super viele Videos auf TikTok rum. Mhm. Leute, die aus ihrem Fenster gefilmt haben, die beschrieben haben, was sie sehen, die gesagt haben, hey, hier ist was los in der Südstadt, Leute, bleibt zu Hause. Da habe ich mich gefragt, wie geht die Polizei mit solchen Informationen und Inhalten um?
Interessante Frage. Ich habe mich da auch informiert bei der Polizei, weil es wirklich auf den sozialen Netzwerken dann rund ging. Das ist natürlich in dem digitalen Zeitalter auch kein Wunder. Und die Polizei muss da irgendeine Strategie entwickeln, um damit umzugehen. Die sind nicht sehr begeistert darüber, dass Privatleute Warnhinweise rausgeben, Informationen rausgeben, die so nicht verifiziert wurden von seitens der Behörden oder von Journalisten, weil es ist wie mit der Flüsterpost, hat mir ein Polizeibeamter gesagt, das ändert sich von Mal zu Mal und am Ende steht eine Falschnachricht da, wird vielleicht Panik ausgelöst oder Dinge geäußert, die der Polizei dann auch Schwierigkeiten machen im Verlauf der Fahndung oder der Ermittlungen. Deswegen sind sie darüber jetzt nicht sehr begeistert. Also die Polizei wünscht sich, dass man sich über ihre sozialen Netzwerke informiert. Das heißt, sie sind auf Facebook, aber auch auf Twitter unterwegs und geben dort auch laufende Informationen raus und versuchen da das Heft in der Hand zu halten, was die Informationshoheit betrifft. Ist denen sehr wichtig, um eben da keine Verwirrung reinzubringen, weil das Ganze kann eben auch zu Ermittlungspannen oder Fahndungsstörungen dann führen. Ja, also die Frage tauchte auf und du hast, glaube ich, den Begriff Amok auch genannt.
Mhm. Weil eine Userin geschrieben hatte, hey, das ist ein Amokläufer in der Südstadt, der schießt auf Leute.
Richtig, also mit solchen Begriffen muss man dann auch eben auch damit aufpassen. Es handelte sich hier um keinen Amoklauf. Die Polizei hat mir das auch so erklärt, dass die drei, um die es da ging, also diese sogenannte Geschäftsbeziehung, kannten sich vorher. Der Schütze hat es nur auf diese beiden abgesehen oder auf einen dieser beiden und der andere ist dann eben auch noch mit getroffen worden, wie auch immer. Es war kein Amoklauf, sondern die Polizei ging auf jeden Fall davon aus, dass der Schütze kein Interesse hatte, weitere Menschen zu verletzen, sondern schnell die Flucht zu ergreifen. Das bedeutet, ein Amoklauf jetzt wie im Juli 2016 in München im Olympia-Einkaufszentrum, bei dem man davon ausgehen musste, dass hier unbeteiligte Menschen verletzt werden könnten, das war hier nicht gegeben. Was aber gegeben war, das hat die Polizei auch kein Hehl daraus gemacht, dass dieser Mann gefährlich war. Die hat davor gewarnt, die Polizei diesen Mann anzusprechen, weil man nicht weiß, wie der reagiert, ja, auf diese Ansprache. Gerade nach dieser Öffentlichkeitswarnung mit Bild und mit den entsprechenden Daten dazu hätte er auf der Straße auch erkannt werden können. Und in dem Fall hat die Polizei davor gewarnt, den Mann anzusprechen.
Jetzt wissen wir heute, wer der Täter ist. Aber damals an dem Abend, man ist in der Südstadt und es werden zwei Leute erschossen oder angeschossen. Damals wurden sie ja noch angeschossen. Ja. Das reißt ja auch so ein bisschen alte Wunden auf.
Was meinst du mit alten Wunden?
Naja, diese Situation, dass wir uns in einem Teil von Nürnberg befinden und türkische Mitbürger angeschossen werden. Da klingeln ja bei vielen Leuten so ein bisschen die Alarmglocken
erstmal. Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Spielt auch, gut, dass du es sagst, hat tatsächlich auch in der türkischen Gemeinde, in der Community eine Rolle gespielt, als ich mich mit dem Vorsitzenden darüber unterhalten habe. Es ist ja noch nicht allzu lange her, dass in Nürnberg und auch gerade im Süden Nürnbergs, dass in Nürnberg drei türkische Geschäftsleute erschossen wurden, wie sich dann im November 2011 herausgestellt hatte, durch Schüsse vom nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU. Und die Polizei bis zum Zeitpunkt der zufälligen Entdeckung dieses Trios, muss man ja dazu sagen, nicht davon ausgegangen ist, dass es sich um Rechtsextremisten handelte. Das waren Jahre der Unsicherheit. Und hier ist sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Das Vertrauen in die Polizei seitens der türkischen Community ist hier immer geringer geworden, weil man wusste ja nicht, bin ich der Nächste? Ja, jetzt sind im Jahre 2000 Enver Şimşek, im Jahre 2005 İsmail Yazar, davor dann auch Abdurrahim Özidoğru. Diese drei Geschäftsleute wurden in Nürnberg erschossen und das spielte damit rein. Das heißt, man hat eine gewisse Zurückhaltung auch gegenüber der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungsbehörden, die SOKO, in dem Fall SOKO Graben, hat sich auch gefragt, warum viele Zeugen aus der türkischen Community nicht direkt zu ihnen kommen. Warum ist da so eine Zurückhaltung da? Warum geht's denn da nicht so weiter? Und das spielt damit eine Rolle. Jedenfalls hat mir der Vorsitzende der Community das erzählt, dass die NSU-Morde in Nürnberg eben noch nicht vergessen waren und noch nicht vergessen sind.
Und wahrscheinlich auch so ein tiefes Misstrauen einfach wieder aufploppt.
Man hat halt sich nicht an die Sicherheitsbehörden auch gewandt, weil man gewisse Erfahrungen auch damit gemacht hat. Sowas geht ja rum wie Lauffeuer. Also sowas spricht sich rum und die Erfahrungen wurden ja mehrfach geteilt, ja. Also jetzt nicht im Sinne von Teilen auf sozialen Netzwerken, sondern einfach, man wusste ja, was passiert ist und dass die Geschäftsleute, die umgekommen waren, von der Polizei zunächst mal verdächtigt wurden, mit Drogen zum Beispiel gehandelt zu haben. Da ist klar, da würde ich wahrscheinlich auch nicht, das wäre für mich jetzt auch nicht die erste Adresse, dann dahin zu laufen, aus deren Sicht.
Was auch noch in der vielen Berichterstattung mir aufgefallen ist, war die Frage danach, warum hat sich die Türkei quasi nicht an der Fahndung beteiligt? Die haben ja auch die Möglichkeit, die Fahndung nach ihm auszurufen, haben sie aber nicht.
Nee, das ist richtig, ja.
Warum haben sie das nicht?
Ja, warum ist eine gute Frage. Ich habe da nämlich auch nachgefragt. Es ging ja auch darum, als die Fahndung lief und es war eine Öffentlichkeitsfahndung der bayerischen Polizei, hat die Türkei sich daran schlichtweg nicht beteiligt. Also die Türkei als Staat. Das Konsulat hat auch soziale Netzwerke, ist auch auf Twitter und Facebook unterwegs, aber da wurde diese öffentliche Fahndung einfach nicht geteilt. Ja, ich habe da auch mal nachgefragt und da hieß es, ja, das ist über andere Medien schon so oft berichtet worden. Die Abdeckung innerhalb der türkischen Gemeinde ist in Nordbayern ist dadurch schon gewährleistet. Da müsse man sich jetzt seitens des Konsulats nicht auch noch mit dran beteiligen. Das hat für Verwirrung gesorgt, weil man sollte alle Register ziehen, um einen brandgefährlichen Menschen oder möglicherweise brandgefährlichen Menschen zu schnappen. Und da hat sich die Türkei eben zurückgehalten oder vielmehr das Konsulat. Es hängt auch damit zusammen, dass man mit deutschen Behörden nicht zusammenarbeiten möchte. Also so zumindest hat mir das der Vorsitzende der türkischen Community hier erzählt. Also angeblich ist es so, dass das Ganze auf die Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei auf politischer Ebene zurückzuführen ist, möglicherweise. Es gibt wohl immer wieder auch Kritiken, wenn man mit deutschen Behörden zusammenarbeitet seitens der Türken. Und das weiß man und es wird doch ein gewisser Druck angeblich auch ausgeübt auf türkische Bürgerinnen und Bürger, die wiederum dann auch Angst vor Repressionen haben. Auch das ist sicherlich ein Grund, weshalb die bayerische Polizei und die SOKO da keinen Informationsrücklauf bekommen hat oder zumindest einen nicht den, den man sich erwünscht hatte.
Lieber Alexander, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
Ich danke dir.
Schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, auf Spotify, iTunes, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.